Also erstmal ist es kein Rechtsruck, sondern es ist ein Ruck in Richtung Vernunft.
Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet.
Ja. Kein Mensch glaubt mehr an Nazis. Die müssen sich was anderes... Aber die sind sowieso weg jetzt. Die sind weg.
Wie analysieren Sie diesen großen Erfolg von Sarah Wagenknecht?
Eine sehr intelligente, sehr eloquente, auch sehr sympathische Frau, die sehr authentisch rüberkommt, der man eben abnimmt, was sie sagt. Sie ist in erster Linie gegen den Krieg.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute sprechen wir über die Europawahl, die sich zugetragen haben am Wochenende und die eigentlich Europa positiv wie negativ bewegt haben. Das kommt ganz auf die Sichtweise darauf an. Mich interessiert besonders die Sicht von einer ganz speziellen Person, die wir nun in unserer Sendung eingeladen haben. Es ist dies niemand weniger, niemand geringerer als euer Durchlaucht, Frau Fürstin Gloria von Thun und Taxis. Frau Fürstin, Sie sind nahe am Volk, so wie mir scheint. Sie haben diese Europawahl auch erlebt. Sie haben diese Europawahl in Deutschland erlebt. Mit was für Gefühlen blicken Sie auf diese Resultate? Ist das eine gute oder eine schlechte Wahl, die sich da zugetragen hat?
Also zuerst einmal muss man sagen, die Wahl ist für Deutschland ein Erfolg. Ich bin in Rom und in Italien haben leider sehr wenige Leute gewählt. Die sind sehr frustriert. Die Italiener haben keine Lust, zur Wahl zu gehen. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Aber die Deutschen haben gewählt und man sieht, dass das konservative Lager gestärkt wird. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn wir haben es mit einer politischen Klasse zu tun, die einen Irrweg eingeschlagen hat, der dazu geführt hat, dass Deutschland wirtschaftlich bergab fährt in einer rasenden Geschwindigkeit. Und jetzt muss dieser Trend muss absolut aufgehalten werden. Das Ruder muss herumgeworfen werden und man muss Maßnahmen ergreifen, damit die deutsche Volkswirtschaft nicht als Lokomotive Europas noch mehr leidet und noch mehr Firmen nach Amerika abwandern. Dieser Trend muss gestoppt werden.
Die Medien schreiben von einem Rechtsruck in Europa. Was sehen Sie ursächlich, damit sich die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, wieder die Resultate zeigen?
Also erstmal ist es kein Rechtsruck, sondern es ist ein Ruck in Richtung Vernunft. Denn das, was man hat alles, was nicht unvernünftig ist, was nicht diesem Ökoschwindel aufgesessen ist und was nicht die Woke-Kultur mitgemacht hat und nur noch Klima im Kopf gehabt hat, die Menschen verarmen, um das Klima zu retten, wo allein der Mensch nur 0,3% des CO2-Ausstoßes der gesamten Welt ausmacht. Dafür soll die ganze Volkswirtschaft zugrunde gehen. Das ist ein absoluter ideologischer Wahnsinn, eine neue Religion, die man nicht in Frage stellen darf. Diese Leute handeln genauso, wie sie von der katholischen Kirche behauptet haben, im Mittelalter gehandelt zu haben. Nämlich man darf das Dogma nicht in Frage stellen. Das Dogma der Klimazerstörung, ein absoluter Wahnsinn, der mitnichten bewiesen ist. Und es gibt keine wissenschaftliche Einigkeit. Eine wissenschaftliche Einigkeit ist von Haus aus ein Schwindel, weil sich die Wissenschaft nie einig sein darf. Das ist das Wesen der Wissenschaft. Im Übrigen müssen wir, das ist viel zu teuer und es hilft dem Klima nichts. Denn das, was die Deutschen alleine im Jahr ausstoßen, stößt China an einem Tag aus. Aber gut, das war jetzt, also rechts ist nicht, es wird nur rechts genannt, weil man hat das als Floskel hergenommen, um die vernünftigen Politiker abzuurteilen und, wie soll ich sagen, ihnen einen Nazi-Stempel aufzudrücken. Das war einfach, das ist eine Marketing, eine Werbeveranstaltung der Linken gewesen, um jeden, der vernünftig ist, zu brandmarken mit Adolf Hitler, mit der braunen Vergangenheit. Ich bin hier in Italien angesprochen worden über Nazis. Ich habe gesagt, in Deutschland gibt es keine Nazis. Die einzigen Nazis, die es heute noch gibt, sind in der Ukraine. Da können Sie sie leibhaftig erleben, aber doch nicht in Deutschland. Wir haben doch seit 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Es gibt keinen, die sind ausgestorben. Die Ältesten sind jetzt mit 102 Jahren gestorben. Jeder vernünftige Mensch kann kein Nazi sein.
Wie war es möglich, dass eine Partei wie die AfD oder auch die CDU, die trotzdem noch bei 30%, die Union, die bei 30% steht, trotz dieser Kampagne, die Sie jetzt angesprochen haben, von Medien wie auch Linken, wie war es trotzdem möglich, dass diese vernünftigen Politiker, wie Sie sie nennen, gewonnen haben?
Es liegt einfach daran, dass die Bürger langsam aufgewacht sind und gemerkt haben, dass sie von den Medien hinters Licht geführt werden. Weil die Menschen gemerkt haben, dass dieser ganze Klimawahnsinn jetzt wirklich ins Geld geht und dass sie ihren in 80 Jahren erarbeiteten Wohlstand verlieren, dass wir geflutet werden mit illegalen Einwanderern. Sie haben gemerkt, dass wir kaputt gemacht werden sollen, dass hier eine Ideologie im Spiel ist, die Deutschland hasst und die Deutschland kaputt machen will. Aber nicht nur Deutschland, sondern Gesamteuropa. Nur Deutschland war die Lokomotive. Und wenn man Europa schaden will, muss man Deutschland zuerst schaden. Das ist diesen Menschen gelungen. Ich glaube, es ist ein Phänomen des Wohlstands gewesen, dass die satte Gesellschaft ihren eigenen Untergang gewählt hat. Nur, sie sind aufgewacht, sie haben es gemerkt, es ist richtig teuer geworden. Man findet, niemand will mehr arbeiten. Das bedingungslose Grundeinkommen ist praktisch, dass niemand mehr in den Arbeitsmarkt eintreten will, weil der Staat besser bezahlt fürs Nichtstun, als jeder Arbeitgeber kann. Und jetzt sind die Menschen wach geworden und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen das Ruder rumreißen. Wir müssen wieder zu Fleiß und zu den deutschen Tugenden, Zuverlässigkeit, Fleiß und Arbeitswille zurückkehren. Sonst sind wir verloren, weil ja auch der Krieg vor der Haustür steht, den wir bezahlen sollen.
Was muss die Politik in Berlin jetzt sofort tun? Vor dem Hintergrund, in Frankreich hat nach dem Wahlausgang Emmanuel Macron hat sofort das Parlament aufgelöst, Neuwahlen beantragt sozusagen. Was muss die Politik in Berlin tun? Wie lautete Ihr Appell an Kanzler Olaf Scholz?
Gut, also, ob es bei uns jetzt Neuwahlen gibt oder nicht, das weiß ich einfach nicht. Ich kann nur der Politik, also die Ampel ist, das können Sie vergessen. Damit kriegen Sie keinen Neustart mehr hin. Also der Neustart wird erst dann gelingen, wenn die neuen Parteien wenn die CDU wieder vernünftig geworden ist und sich nicht den Grünen andient, wenn die CDU und die CSU kapiert haben, dass die Grünen keine Partner sind, weil die Grünen sind eigentlich rot, tiefrot und hassen ihr eigenes Land. Sie haben das auch nie verschwiegen. Nie. Jeder von denen hat gesagt, sie können mit Deutschland und mit Heimat nichts anfangen. Also man muss den Grünen schon zugutehalten, dass sie von Anfang an ganz klar gesagt haben, dass sie Sozialisten sind, dass sie für staatliche Kontrolle sind und dass sie mit Deutschland als Nation nichts anzufangen wissen. Es wurde nur nicht gehört. Die Leute wollten es nicht wahrhaben. Wir müssen also zu einer vernünftigen Politik zurückkehren. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Energiepreise wieder normal werden. Wir haben die höchsten Energiepreise der ganzen Welt. Wir kaufen das teure Gas den Amerikanern ab, die es jeden Tag abstellen sollen. Das hat ja der Herr Biden schon gesagt. Wenn die Amerikaner selbst kein Gas haben, dann können sie uns leider keins verkaufen. Die russische Gaspipeline ist zerstört worden. Atomkraftwerke haben wir nicht mehr. Das ist das Rezept, um Deutschland in die Pleite zu führen. Das muss natürlich umgedreht werden. Wir müssen sofort den Gashahn wieder aufsperren und wir müssen uns emanzipieren und den Amerikanern sagen, ihr schaut auf eure Interessen und wir schauen auf unsere Interessen. Es ist die Pflicht eines jeden gewählten Politikers, erstmal die Interessen Deutschlands zu vertreten und nicht die Interessen einer fremden Macht.
Die Reaktionen gingen allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Besonders auffällig war das Votum von SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Er hat in einer Elefantenrunde hat er die Vorsitzende Alice Weidel sowie auch die AfD als pauschal als Nazi bezeichnet. Was ging Ihnen durch den Kopf vielleicht, als Sie davon gelesen, gehört oder als Sie das vielleicht sogar gesehen haben?
Das sind eben Narrative, die glaubt ja auch kein Mensch mehr. Weil wenn Sie den ganzen Tag Nazi, Nazi schreien, dann ist das so, wie wenn Sie schreien, der böse Wolf kommt, der böse Wolf kommt. Wenn dann der böse Wolf wirklich kommt, glaubt es kein Mensch mehr. Kein Mensch glaubt mehr, dass es in Deutschland die vernünftigen Nazis sind. Weil was heißt denn das? Das ist einfach eine Verunglimpfungsformel, die nicht mehr greift, weil sie sich ad absurdum geführt hat.
Also was fühlen Sie sich als Bürger in dieses Land? Was geht Ihnen vor? Oder was geht Ihnen vielleicht in anderen Menschen in Deutschland vor, wenn Sie so pauschal von einem Politiker als Nazi beschimpft werden? Ich meine, das ist doch immerhin ein gewichtiger Teil. Ist das irgendwie, nimmt man das noch ernst?
Nein, das nimmt kein Mensch ernst. Man ist noch nicht mal beleidigt, weil das einfach verpufft, dass man weiß, das ist der hilflose Versuch der Ideologen, die von fremden Mächten gesteuert und bezahlt sind, um Deutschland als Wirtschaftslokomotive zu zerstören, dass diese Wirkung verpuffen. Ich bin noch nicht mal beleidigt, wenn man mich, mit mich schimpft man ja auch tausend Sachen, die nicht stimmen. Man braucht sich doch nur die Vita der Leute anzuschauen, dann wird einem klar, dass das nicht stimmt. Aber die Mühe macht sich ja schon kein Mensch mehr. Deswegen, es ist verpufft. Kein Mensch glaubt mehr an Nazis. Die müssen sich was anderes. Aber die sind sowieso weg jetzt. Die sind weg.
Was wäre vielleicht ein gut gemeinter Ratschlag von Ihnen an die hier nicht Politiker wie Lars Klingbeil, vielleicht auch an die Grünen, damit die wieder ernsthaft wahrgenommen werden vom Volk in der Debatte? Was wäre da? Was wäre zu tun jetzt? Was würden Sie diesen Menschen raten, diesen Politikern?
Es ist sehr, sehr schwierig, weil die sind ideologisch so verbohrt. Das ist wie in einer Sekte. Sie können ein Sektenmitglied nicht von jetzt auf gleich befreien. Das geht, muss ein längerer Zeitraum sein. Da müssen Sie kapieren. Sie müssen in der Realität ankommen. Das Problem ist ja auch, dass dieses politische Berlin in einem Wolkenkuckucksheim lebt, die ja längst die Realität verlassen haben. Es ist wie bei Ludwig dem 16. Und was man behauptet hat von der armen Maria Antoinette, was übrigens nicht stimmt. Die Armen haben Hunger und haben kein Brot, ja, dann sollen sie Kuchen essen. Diese Geschichte stimmt nicht von der Maria Antoinette. Aber wenn wir nur die Metapher nehmen, auf diesem Niveau ist das politische Berlin, leider Gottes.
Man merkt, diese Debatte von außen betrachtet, ist sie wahnsinnig verkrampft in Deutschland. Links versteht rechts nicht und rechts versteht links nicht. Alle brüllen sich an, alle reden aneinander vorbei. Was wäre da vielleicht Ihr Rezept, damit sich diese Debatte ein bisschen entspannt, damit sich da der Zug aus den Seilen ein bisschen lockert?
Der Zug aus den Seilen lockert sich dann, wenn das Volk sich wirklich durchsetzen kann. Denn hier geht es ja. Was will denn die politische Macht heutzutage im Westen? Sie wollen Kontrolle. Deswegen sollen ja auch alle Elektrofahrzeuge fahren, damit sie auf Knopfdruck sich nicht mehr aus der Stadt bewegen können. Wenn Sie einen vollen Tank haben, dann können Sie noch 800 Kilometer weit fahren. Das geht bei Elektroautos nicht. Das Gleiche mit dem digitalen Geld. Wenn wir kein Bargeld mehr haben, dann können Sie jedem den Zugang zum digitalen Geld abstellen. Es geht also der politischen Elite um nichts anderes als um Kontrolle. Das Gleiche sehen wir ja auch, dieses Bestreben der WHO, Pandemieverträge abzuschließen mit verschiedenen Ländern. Dann geht es darum, dass die Politik von der WHO bestimmt wird, die nämlich dann die komplette Kontrolle über die Bewegung und über die Entscheidungen der Bürger, darf der Bürger raus, von wann bis wann Uhr darf er raus, was darf er nicht. Stichwort das chinesische Modell, also die komplette Kontrolle. Das wollen sie, und weil sie wissen, dass sie noch, weil der Bürger noch geht es, die Wahl hat zu wählen, haben sie Angst, ihre Macht zu verlieren, weil sie wissen, dass sie in die Wüste geschickt werden, weil sie nichts haben. Die haben ja noch nicht mal einen Beruf. Das sind ja Politiker, die nie in ihrem Leben etwas anderes gemacht haben, wie im Parlament zu sitzen und rumzuschreien. Natürlich haben die Angst um ihren Platz, obwohl sie ja eine schöne Rente kriegen. Also sie bräuchten gar keine Angst haben. Nur sie sind halt weg von der Macht. und können nicht mehr mit dem Privat, mit der Staatsbereitschaftsmaschine durch die Welt gondeln. Das nicht mehr. Und der rote Teppich ist halt nicht mehr da. Deswegen werden die Gegenparteien so verunglimpft. Das war früher nicht so. Aber heute ist es so.
Besonders auffällig war in diesem Wahlkampf, waren mehrere Kampagnen, aber vor allem auch die Affäre um Maximilian Krah, den AfD-Spitzenkandidaten fürs Europaparlament. Was glauben Sie, wie wäre das Resultat herausgekommen ohne diese mediale Kampagne, die da wahrscheinlich großartig aufgeblasen wurde? Hat das die Wähler abgeschreckt vor der AfD? Wäre es ohne diese Kampagnen vielleicht noch besser für die konservative bzw. rechte Seite ausgefallen? Wie denken Sie so ein bisschen, hat diese medial aufgeblasene Affäre um Maximilian Krah diesen Wahlkampf beeinflusst?
Also die Affäre und die Kampagne hat die Wahl nicht beeinflusst, wenn überhaupt dann positiv. Denn Sie müssen sich sagen, auch schlechte, wie beim Theater, auch eine schlechte Kritik ist eine gute Kritik, denn dann gehen die Leute ins Theater. Insbesondere sollen die Leute ja zur Wahl gehen. Das ist ja schon mal das Wichtigste, dass die Leute wählen gehen. Und wenn wegen der Affäre Maximilian Krah ein paar Leute mehr zur Wahl gegangen sind, dann umso besser. Es ist allerdings sehr bedauerlich, dass die Rechten sich untereinander auch nicht grün sind. Das schwächt dieses Momentum, denn die sollten zusammenhalten und sich nicht gegenseitig zerfleischen, weil das ist so eine richtige Krankheit der Konservativen, die sie in allen Bereichen sehen können, auch in der Kirche. Die Rechten zerstreiten sich. Der eine ist zu eitel, der andere ist zu vorlaut, der nächste ist zu intelligent. Also man findet immer das Haar in der Suppe. Die Linken machen das viel besser, die sind nämlich kaderfähig. Die Rechten sind nicht kaderfähig, das ist eine rechte Krankheit. Der Maximilian Krah gehört zu den brillantesten Politikern, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Er ist gebildet, er ist schlagfertig. Keiner schafft es, 6 Stunden lang sich von jung und naiv ausfragen zu lassen und dabei noch unterhalten zu bleiben und geistreiche Antworten zu geben und fundierte, mit Wissen, prallvoll mit Wissen gefüllte Antworten. Das schafft keiner. Nein, dieser Mann muss ausgeekelt werden. Ich verstehe das nicht. Es ist Quatsch. Es ist niemand perfekt auf dieser Welt. Jeder hat Ecken und Kanten. Der eine ist eben ein bisschen so, der andere ist so. Aber dass man da sich hier gegen einen so einschießt, vor allen Dingen das eines der besten Pferde im Stall, das verstehe ich überhaupt nicht. Und das ist strategisch vollkommen falsch.
Es wäre vielleicht Ihr Ratschlag, damit sich eben diese rechte Seite nicht selbst zerfleischt, dass sie vielleicht nicht am eigenen Hochmut dann am Ende scheitert. Was wäre da Ihr Ratschlag?
Ganz wichtig, dass man in der Partei jemanden aussucht, der führen kann. Das ist nämlich eine Führungsschwäche. Man muss, wenn man eine Partei oder einen Fußballverein oder was immer es ist, wenn man das den führen muss, muss man die Leute besänftigen und die Leute versuchen, unter einen Hut zu bringen. Das ist extrem schwierig, aber es ist machbar. Das ist die Kunst des Führens.
Was gegen die Doppelspitze von Weidel und Tino Chrupalla sprechen würde?
Beides sehr, sehr gute Leute. Auch die Alice Weidel, eine sehr, sehr gute, sehr eloquente, intelligente, charmante, geistreiche Politikerin. Auch der Tino Chrupalla, Topmann, auch seriös bis in die Fußspitzen und mit seiner Erfahrung auch als Handwerksmeister und mit einem großen Handwerksbetrieb, ein Mann aus der Praxis, ein Mann, der mit den kleinen Leuten so wie mit den großen Leuten sprechen kann. Top-Leute, kann man nichts gegen die sagen. Aber wer unter denen die echte Führungsqualität besitzt, um alle Talente unter einen Hut zu bringen, das weiß ich leider nicht. Ich bin nicht in der Politik.
Wie beurteilen Sie diesen unglaublichen Senkrechtstart von Sarah Wagenknecht, die mit ihrem Bündnis alle überrascht hat, die ja unglaubliche, also glaube ich, über 6% geholt hat? Was war ihr Erfolgsrezept? Wie analysieren Sie diesen Grosserfolg von Sarah Wagenknecht?
eine sehr intelligente, sehr eloquente, auch sehr sympathische Frau, die sehr authentisch rüberkommt, der man eben abnimmt, was sie sagt. Sie ist in erster Linie gegen den Krieg. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wir haben kein Interesse, unser Vermögen für die Bodenschätze eines Nachbarlandes aufs Spiel zu setzen. Die Ukraine hat große Bodenschätze. Das ist der Grund für den Krieg. Dafür werden diese Menschen geopfert, die da zu Tode kommen. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Das hat die Sarah Wagenknecht am offensivsten vertreten. Sie ist natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, eine Sozialistin, aber auch das ist vielen Leuten sympathisch. Weil vergessen Sie nicht, die Sarah Wagenknecht hat natürlich auch ein großes Plus, dass sie eben Menschen anspricht, die von den sozialistischen Parteien im Stich gelassen wurden, weil nämlich die Sozialisten eben nicht mehr die Interessen des kleinen Mannes vertreten, dem Arbeiter und Angestellten, sondern sie sind auch auf den Regenbogenzug aufgestellt und haben nur noch Lifestyle im Sinn. Das ist nicht im Interesse der Leute. Und deswegen sind diese Leute alle zu Sarah Wagenknecht rübergegangen, in der Hoffnung, dass die Sarah Wagenknecht auch wieder etwas für die Arbeiter und Angestellten tut, die eben seit Jahren vernachlässigt werden von ihren eigenen Leuten.
Es gibt Kommentatoren, die sehen in dieser Europawahl eine Wahl für den Frieden in Europa, wenn man Ungarn betrachtet, wo Viktor Orban für die Zwischentöne verantwortlich ist, Frankreich, Le Pen, wo gegen die Sanktionspolitik der EU ist, in Deutschland mit Sarah Wagenknecht, wie sie es so ausgeführt haben, daneben die AfD, die auch gegen diese Sanktionspolitik und für Verhandlungen ist. Kann man so weit gehen, dass diese Wahl auch eine Friedenswahl darstellt, oder ist das aus Ihrer Sicht völlig falsch?
Es ist absolut eine Friedenswahl, denn wir haben ja das große Glück, dass der amerikanische Politiker Lindsey Graham öffentlich im Fernsehen gesagt hat, wir dürfen die Ukraine nicht fallen lassen, denn die Bodenschätze sind so wertvoll, die dürfen auf keinen Fall in russische Hände fallen und deswegen muss der Krieg weitergeführt werden, damit wir diese Bodenschätze für uns sichern können. Dafür bin ich dem Amerikaner sehr dankbar, denn am Anfang hieß es ja immer Rettung der Demokratie und Rettung der Menschenrechte und der böse Putin. Genau wie beim Irakkrieg, da hieß es Giftgas im Boden. Das sind alles Ausreden, um sich finanzielle Vorteile und geografische Vorteile zu verschaffen. Dieser Krieg in der Ukraine ist gegen die Interessen Europas, weil Russland unser Nachbar ist. Und der Russe wird weiterhin unser Nachbar sein. Es ist also in europäischem Interesse, mit den Russen gemeinsam zu arbeiten. Die Amerikaner, die weit weg sind, haben den Russen in die Hände der Chinesen gedrückt. Jetzt haben natürlich Russland und China einen sehr, sehr intensiven Pakt geschlossen. Das muss man sagen, das ist nicht im Interesse des Westens. Allerdings muss man auf der anderen Seite wieder sagen, Gott sei Dank sind die Chinesen keine kriegstreibende Partei, sondern es ist eine Handelsnation. Die wollen Geld verdienen. Die wollen, dass ihr Volk, dass es ihrem Volk besser geht. Insofern können wir hoffen, dass die Amerikaner mit der nächsten Präsidentschaft zur Besinnung kommen und aufhören, in allen Ländern der Welt Krieg zu führen und immer jeden gegen jeden aufzuhetzen, damit der militärische industrielle Komplex noch weiter verdient. Das muss endlich aufhören und wir Deutschen dürfen uns gerne emanzipieren, so wie das in den 70er Jahren unter Willy Brandt war und auch unter Helmut Schmidt. Da hatten die Deutschen nämlich noch Selbstbewusstsein und haben sich hingestellt und haben den Amerikanern gesagt, so weit und nicht weiter. Wir sind komplett zu Vasallen geworden. Das war nicht immer so. Wir haben einfach eine politische Klasse am Ruder, die vielleicht haben sie irgendwelche, was weiß ich, was die Gründe sind, womit sie bei der Stange gehalten werden. Aber auf jeden Fall sind wir keine souveräne Macht und das merkt man. Und wir müssen wieder zu mehr Selbstbewusstsein zurückkommen und wir müssen deutsche Interessen vertreten, denn das steht ja sogar im Grundgesetz, dass der deutsche Politiker hat die Interessen seines Volkes zu vertreten und nicht die Interessen fremder Mächte. Und davon sind wir leider heute weit weg.
Stichwort Krieg, Stichwort USA, Stichwort Vassal von den Amerikanern. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen haben wir viele eskalative Szenarien gelesen und gehört von NATO-Soldaten in die Ukraine, war die Rede von westlichen Waffen, die auf russischen Ziele eingesetzt werden dürfen sollen, von Landkorridoren für NATO-Soldaten. Was bedeutet jetzt diese Wahl für Europa in diesem geopolitischen Zusammenspiel? Was erwarten Sie von der europäischen Politik auf der ganz großen Weltbühne?
Also ich, wenn es gelingt, das wissen wir ja nicht, aber wenn es gelingt, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass wir den Krieg nicht weiterführen wollen, dass wir die Eskalationsspirale nicht weiter anheizen wollen, wenn das gelingt, dann wird Frieden entstehen und dann sehe ich auch wieder Prosperität für Europa. Wenn das nicht gelingt, dann werden wir hier einen Abnutzungskrieg erleben, aber nicht nur mit Waffen und Geld, sondern auch Menschen. Denn dann werden früher oder später auch europäische junge Männer, Deutsche, Franzosen, Italiener, Polen, jetzt sind schon sehr viele Polen gefallen, aber auch die östlichen Staaten, die werden in diesen Krieg eintreten und kein Mensch kann voraussagen, wie sich ein Krieg entwickelt. Ein Krieg entwickelt sich immer unvorhersagbar, aber es wird wieder großes Elend und großes Leid geben. Wer hat darunter zu leiden? Europa, nicht Amerika und nicht China. Die sind weit weg. Und deswegen könnte man fast auf die Idee kommen, dass Europa jetzt das Spielfeld ist, wo sich die globalen Großmächte gegenseitig aufarbeiten. Mhm. Diesem Spiel, wenn wir da noch etwas zu sagen haben in Europa, wenn wir uns also den vernünftigen Stimmen anschließen, wie Orban, der ja allein auf weiter Flur auch die ganze Zeit beschimpft wird von allen Seiten, wenn wir jetzt durch diese neue Konstellation in Europa die Chance kriegen, mit dem Frieden zu bekommen und mit Schluss zu machen mit dem Krieg, als ob es nicht reichen würde, dass auch Israel brennt. Es ist doch schrecklich, dass Israel brennt und die Ukraine brennt. Reicht das denn nicht? Können die Leute nicht zur Vernunft kommen? 80 Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Die junge Generation an Politikern weiß nur noch von ihren Großeltern. Das ist eben offensichtlich zu weit weg. Was Zerstörung, vor allen Dingen die neuen Waffen, die wir haben. Da entsteht ein nuklearer Winter, da werden wir uns nie mehr davon erholen. Es ist alles kaputt. Aber es ist so abstrakt geworden, weil sie glauben, es geht um ein Videospiel. Dabei ist das hier bei uns vor der Haustür. Man kann nicht laut genug warnen. Wir müssen zum Frieden zurückkehren. Von diesem Krieg hat niemand was. Wirklich nicht. Wir können zusammenarbeiten, wir können die Bodenschätze durch Zusammenarbeit fördern, aber nicht durch Krieg.
Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis von diesem Wochenende für Deutschland? Was bedeutet diese Europawahl als Fazit für Deutschland?
Das Fazit ist zurück zu einer Politik der Vernunft. Die Ideologen haben verloren. Die Ideologen, die wollen, dass wir leiden und bezahlen für ein weniger CO2. Man darf auch nicht vergessen, CO2 ist der Stoff des Lebens. Wir haben heute mehr grüne Pflanzen auf der ganzen Welt dank des CO2s. Man kann also sagen, wer gegen das CO2 ist, ist auch gegen das Leben. Das heißt, diese Ideologen sind Nihilisten. Es ist ein selbstzerstörerischer Nihilismus. Und das sehen Sie auch in der Kriegstreiberei. Wer den Krieg will, will die Selbstzerstörung. Und es gibt tatsächlich in der Philosophie der Nihilisten viele, die an den einzigen Zweck glauben, dass der Mensch hat, nämlich sich selbst zu zerstören. Und davon müssen wir weg. Wir müssen weg von den Nihilisten und der Kultur des Todes hin wieder zu einer Gesellschaft, die einen lieben Gott glaubt, an einen lieben Gott und an das Leben glaubt. Das ist der wahre Paradigmenwechsel, der stattfinden muss.
Besonders auffällig ist ja auch vor allem, dass viele junge Menschen AfD oder die Union gewählt haben. Was ist der Grund dafür aus Ihrer Sicht?
weil sie es nicht mehr hören können. Klima, Klima, Klima. Es kommt einem schon bei den Ohren raus. Und jeder, der 3 Gehirnzellen übrig hat und ein bisschen sich erkundigt hat und ein bisschen nachgelesen hat, hat gesehen, dass der menschengemachte Klimawandel nicht reicht, um den Klimawandel zu stoppen. Der Klimawandel ist real, aber es ist die Natur, die stärker ist als der Mensch. Es sind die Vulkanausbrüche, es ist das allgemeine Klima. Man sagt ja auch, dass es jetzt wieder kühler wird, dass wir wieder in eine kühlere Periode kommen. Es gibt nicht die Wissenschaft. Die einen sagen so, die anderen so, aber der Mensch kann am Klimawandel wenig beitragen. Deswegen müssen wir trotzdem das Licht ausschalten und Wasser sparen und mit den Ressourcen ökonomisch umgehen. Aber das hat nichts mit dem Weltuntergang zu tun. Der Weltuntergang, den gibt es so, den schaffen wir selber. Den Weltuntergang schaffen wir durch den nächsten Atomkrieg. Das ist eine reale Angst, vor der man Angst haben muss. Der Atomkrieg, mit dem jetzt gespielt wird, die schalten die Atomkraftwerke ab, aber begünstigen den Atomkrieg mit Russland und Amerika. Das ist doch geisteskrank. Schaut euch doch die realen Gefahren an und redet nicht von hypothetischen Gefahren.
Wird ja immer dieser Kampf gegen rechts wird ja nahezu gebetsmühlenartig heraufbeschworen. Die Rechten sind die Bösen. Könnte man umgekehrt auch sagen, vielleicht hat die Jugend begriffen, dass die Rechten die neuen Punks sind, dass das fast schon wieder, weil es so böse ist und so schräg, schon wieder cool ist. Oder wie sehen Sie das?
Ja, die Leute sind doch alle bezahlt. Die ganzen Aktivisten, die hier für diese nihilistische, selbstzerstörerische, sich selbst hassende Ideologie ist, das sind Leute, die kriegen alle Geld vom Staat. Und die Leute, die kein Geld vom Staat bekommen, die sagen sich, Moment mal, wie kann ich eigentlich noch zupersichtlich in die Zukunft gucken, wenn ich diesen selbstzerstörerischen Kräften entgegengehe? Nein! Die wollen leben, die wollen kreativ sein, die wenden sich automatisch ab von den selbstzerstörerischen Ideologen mit ihrer Weltuntergangsstimmung, mit der sie auch keine Katz hinterm Ofen mehr hervorholen können, weil es sich bis ins letzte Dorf durchgesprochen hat, dass das ein Riesenschwindel ist.
Was stimmt Sie zuversichtlich für Deutschland? Was stimmt Sie optimistisch? Warum ist Deutschland nicht verloren?
Deutschland ist deswegen nicht verloren, weil die Menschen einen instinktiven Hunger nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Authentizität haben. Und der Mensch spürt instinktiv, wo gelogen wird und wo ihm etwas verkauft wird, was einfach nicht stimmt. Dieses bestellte, bezahlte Kind, Greta Thunberg, ist der Inbegriff eines Schwindels, den jetzt auch die jungen Leute durchschaut haben. Und deswegen funktioniert das Narrativ nicht mehr. Die Leute wollen eine positive Nachricht haben. Die Leute wollen keinen Krieg, die wollen arbeiten, die wollen Geld verdienen und eine schöne Zukunft haben. Und nicht das, was die linke Ideologie bis jetzt geboten haben. Das ist einfach unattraktiv, scheußlich und langweilig.
Und was wünschen Sie sich ganz konkret für Deutschland für die nächsten Jahre?
Prosperität, dass es wieder nach oben geht, dass wir Frieden haben. Frieden in der Ukraine, Frieden in Israel, das ist eines der innovativsten Länder der Welt, Israel. Dass sie nicht vom Krieg zerstört werden, sondern dass da auch wieder die Innovation und die Kreativität die Oberhand gewinnt, dass das Leben gewinnt, dass die Religion eine Blüte erfährt und dass wir mit dem lieben Gott uns aus dieser Todesspirale befreien können.
Frau Fürstin, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch für die schöne Einladung. Auf Wiedersehen.